Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Mehr als 20 Jahre war Reed Anderson Ballettintendant in Stuttgart. Sein Schüler und Freund Tamas Dietrich übernimmt ab September die Nachfolge. Am Montag waren beide zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und beide bringen unterschiedliche Kulturen mit. Tamas Dietrich hat ungarische Wurzeln, er wuchs in New York auf. Reed Anderson stammt aus Kanada und sagt über sein Verhältnis zu Kanada:
Ich bin sehr froh und sehr stolz. Ja. Und Kanada war immer, auch als ich aufwuchs, sehr frei, sehr offen. Mhm. Solche Probleme, oder ich habe das irgendwie so empfunden, haben wir nicht gehabt. Ja. Es war immer Multikulti, auch in der Schule. Ich bin so Multikulti aufgewachsen mit meinen Eltern, so mit jungen Leuten, Kinder aus alle verschiedenen Länder und Schichten.
Ja, wobei Kanada sehr früh eine Einwanderungspolitik auch gemacht hat mit einem Einwanderungsgesetz.
Richtig.
Und diejenigen, die dann gekommen sind, glaube ich, sich auch sehr schnell als Kanadier gefühlt haben.
Richtig.
Und sich diesem Land verpflichtet gefühlt haben.
Ja, und früher war es so, als sie zu uns kamen, die haben schnell dann ihre Landsprache weggegeben und gleich Englisch gesprochen oder Französisch in Quebec. Und jetzt ist es völlig anders. Ihre Identitäten wollen sie, was ich durchaus verstehe, behalten mehr und auch als Kanadier. Aber in Kanada, diese Mix funktioniert halt. Und wirklich, und ich war mein letztes Jahr in Kanada, bevor ich wieder nach Stuttgart ging, war in Toronto. Toronto ist ein, auf Englisch, Melting Pot. Und es funktioniert unglaublich. Ja.
Ja. Ja. Das heißt, da können wir für Europa, auch für Deutschland möglicherweise was draus lernen?
Ja, ja? Ja, es funktioniert. So viele verschiedene Menschen, und habe ich noch nicht gesehen jetzt in Toronto, und so viele verschiedene Stadtteile. Little Italy, Little China, Little this, Little das. Little
so bin ich aufgewachsen.
Ja, so bist du aufgewachsen in New York. Ja.
Da gab es eine ungarische Community auch.
Ja.
Aber alle haben dort gearbeitet, gelebt, aber nie die Nationalität verloren. Nein. Aber mit Stolz Amerikaner.
Und stolz Kanadier zu sein.
Also bei
sehr
Ihnen,
stolz Kanadier zu sein, also sind Sie, die Leute in Kanada.
Tamas Dietrich, bei Ihnen war es auch so, wenn Sie sich zurückerinnern an Kindheit und Jugend in New York, dass Sie diese ungarischen Wurzeln hatten durch die Eltern, aber sich gleichzeitig durchaus auch als Amerikaner gefühlt haben?
Also sage ich, meine Elterngeneration haben Kinder, die haben eine tolle Karriere gemacht in Amerika. Und die Eltern haben immer gesagt, danke Amerika, you let us in.
Okay.
In dieser Zeit, ja.
Weil wir kommen alle aus irgendwo. Meine Elterns Eltern kamen aus Schweden, aus England und aus Schottland zum Beispiel. Ja, so alle Kinder, die ich kannte, ihre Eltern oder ihre Großeltern kamen aus irgendwo.
Ja. Ja. Wenn wir dann damit wieder ins Jahr 2018 gehen, wir haben auch gerade in den Nachrichten gehört, der Brexit-Minister ist weg und jetzt wird es hin und her verhandelt. Haben Sie Hoffnung, was Europa angeht?
Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen an diese Glaube weiter glauben.
Als Ombudsfrau kümmert sich Barbara John um die Belange der Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Einen Tag vor dem Urteil berichtete sie in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim über den längsten Prozess seit der Wiedervereinigung, dass zwar ein Prozess zu Ende geht, aber nicht die Aufarbeitung. Die CDU-Politikerin war mehr als 20 Jahre lang Ausländerbeauftragte des Berliner Senats und stellt sich eine neue Flüchtlingspolitik so vor.
Man kann das auf die Formel bringen, wir müssen mit dem Kommensystem, dass Menschen einfach kommen dürfen und sagen, ich möchte hier Asyl, ob sie es nun wirklich brauchen oder nicht, aufhören und müssen ein Hohlsystem etablieren. Das ist ein Flüchtlingssystem, das in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland angewandt wird.
Den klassischen Einwanderungsländern.
Den klassischen Einwanderungsländern, die eigentlich durch Einwanderung erst ihre Bevölkerung gewonnen haben und die wissen, dass Einwanderung etwas ist, das ein Land tiefgreifend verändert und dass man deshalb auch die Bevölkerung, die in den Ländern lebt, dafür gewinnen muss. Und ein Hohlsystem würde bedeuten, wir müssen tatsächlich die Grenzen abriegeln, aber das heißt nicht, dass wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, sondern wir holen sie. Und zwar aus den vielen Camps, manche sagen Lager dazu, die zum Beispiel im Umkreis von Syrien, also in der Türkei, im Libanon, in Ägypten, Jordanien, aber auch in Afrika entstanden sind. Dort gehen Beamte hin, deutsche Beamte, suchen zusammen mit dem UNHCR Menschen aus, die da nicht bleiben können, aus verschiedenen Gründen, weil sie hier Hilfe brauchen. Familien sind das, Alleinstehende mit Kindern, vielleicht auch Kranke, die hier behandelt werden und dann möglicherweise zurückkehren können. Also Menschen, die es wirklich brauchen, und nicht jeder, der kommt und sagt, ich bin der Flüchtling, jetzt müsst ihr mich hier versorgen, die anderen interessieren euch nicht. Das hängt auch mit den Kosten zusammen. Wir geben ja hier im Jahr etwa 30 Milliarden aus für die Integration und für die Unterbringung. Das sind enorme Summen und ich denke, wir müssen viel mehr Geld in diese Camps bringen, damit man dort Städte aufbauen kann.
Ja, wobei, was diese Camps angeht, in der Überlegung war ja auch große Transitzentren beispielsweise in Marokko zu installieren. Da hat die marokkanische Regierung schon gesagt, machen wir nicht.
Ja, das. Und die ägyptische hat es auch gesagt, wir wollen hier nicht einfach Leute aufnehmen, die dann da sind. Ihr nehmt sie nicht ab, weil ihr sie nicht anerkannt. Ich glaube auch, das ist gar nicht nötig, denn die Menschen, die in ihren Ländern erstmal nicht bleiben können, aus welchen Gründen auch immer, gehen ja in ein Nachbarland. Wir haben die größten Camps in Afrika, Dadaab in Kenia zum Beispiel, wo, glaube ich, 250.000 lebt. Unter unwürdigen Zuständen, da muss man wirklich Dinge verbessern und da kann man auch Leute rausholen. Natürlich nicht eine halbe Million oder eine Viertelmillion, aber doch viele. Und das muss zum System werden.
Wäre das ein System, das nur für Deutschland gilt oder gelten würde? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass es ein europäisches Modell wird?
Das muss ein europäisches Modell sein. Die meisten würden zwar gern nach Deutschland kommen, aber das gilt natürlich auch für Länder wie Frankreich, wie die nordischen Länder, die auch Flüchtlinge aufnehmen wollen, das ist klar. Und insofern muss man für ein solches System eine Mehrheit in Europa gewinnen.
Richard Brox war zu Gast in SWR1 Leute. Er lebte 30 Jahre lang auf der Straße. Mit der Internetseite Ohne Wohnung was nun bietet er Obdachlosen und Nichtsesshaften Hilfe. Er hat dort deutschlandweit Notunterkünfte und soziale Anlaufstellen zusammengetragen. So wurde er zum Sprachrohr der Obdachlosen. Seit einigen Jahren ist Richard Brox Sterbebegleiter und versorgt alleinlebende Obdachlose mit Krankheiten im Endstadium, wie zum Beispiel Krebs.
Also es ist so, dass sehr viele Obdachlose, wenn sie diese Erfahrung haben, mit sterben zu müssen wegen einer Krankheit, sich das Leben nehmen, dass sie von anderen Obdachlosen dann nicht mehr, dass sie geschnitten werden.
Weil die Not so groß ist.
Ja. Also ich kann nur sagen, dass es in der Seele wehtut, Menschen sterben zu sehen, mit denen man sie über Jahre hin begleitet hat. Und dass es schwer ist, loslassen zu können, auch vom eigenen Leben loslassen zu können. Da habe ich schon heftige Erfahrungen. Leute, die mussten massivst ruhig gestellt werden, weil sie so gezittert vor Angst vor dem Tod hatten. War schon heftig.
Spielt das Thema Scham in irgendeiner Form eine Rolle?
Ja, Scham vielleicht zuzugeben, dass man selbst obdachlos ist, dass man es zeigt und so, ne? Schon, oder dass man es anspricht und ich würde sagen, es gibt in der Gesellschaft so viele schlimme Dinge, die geschehen, auch Verbrechen an Obdachlosen selbst, wo ich sagen muss, dass man in der Gesellschaft wieder hellsichtig, hellhörig werden muss gegen alles, was Unrecht ist. Ne? Und nur dann kann man verhindern weitere übelsten Taten. Ne?
Ja, schockierend war auch vor einer Weile der Mord an einem ehemaligen Kunsthändler, der dann in den 90er Jahren auf der Straße gelandet ist in Koblenz, haben Sie sicherlich auch von gehört. Von diesem Fall, wir wollten noch darüber sprechen, was der Bürger tun kann, denn es wird natürlich auch vor vielen Bettlern gewarnt. 95% der Bettler sind in organisierten Gruppen, davor wird gewarnt, Geld zu geben. Wie kann man das auf den ersten Blick vielleicht auch unterscheiden, wer bedürftig ist, wem man etwas geben sollte?
Also die einfachste Lösung ist, denjenigen mal nach dem Ausweis zu fragen oder ihn mal anzusprechen, ob derjenige sich in der Gegend mit Einrichtungen auskennt. Aber das Bauchgefühl muss entscheiden. Ne? Wissen Sie, wer da betteln tut, der hat einen Grund, warum er betteln tut. Ne? Und die meisten Bettler haben wirklich nichts. Und denen sollte man auch ihre Zuwendung geben. Man soll den Menschen aufrichtig entgegenkommen, von Auge zu Auge, Mitgefühl
zeigen. Auch das Gespräch zu suchen.
Ja,
nicht mit Leid, sondern mit Gefühl. Das ist sicherlich wichtig.
Mitgefühl ist wichtig, weil Mitgefühl ist was Ehrbares, was Anständiges. Ne? Mitleid hingegen ist verächtlich, verwerfend. Ne? Und deswegen kann ich nur sagen, suchen Sie das Gespräch und geben Sie, was Sie geben können. Wichtig sind zum Beispiel Getränke, dass man nicht verdurstet, was zum Essen geben, aber auch eine kleine Finanzspritze hilft genauso. Ne? Und aber das muss jeder selbst entscheiden. Ne?
Ja, es gab viele Reaktionen, auch zum Beispiel von Bettina Schmidt aus Karlsruhe, SWR1-Hörerin. Sie möchte Sie unterstützen und sie möchte Sie auch gleichzeitig ermuntern, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Könnte das etwas sein, wo Sie eben auch gerade in der Sterbebegleitung so aktiv sind, in diesem Bereich dann auch noch Ihre Mission noch mehr zu finden?
Also was ich mir vorstellen könnte, ist einen eigenen Wohnraum zu haben, eine Wohnung oder ein Apartment, dann anzufangen, einen Schulabschluss zu machen und darüber hinaus eine Ausbildung zu machen, zum Beispiel als Krankenpfleger könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann eben im Hospizbereich zu arbeiten. Das wäre ein Traum erfüllen. Da könnte ich ruhig 100 Jahre alt werden, würde ich da arbeiten.
Richard Brox wurde zum Sprachrohr der Obdachlosen. Er lebte mehr als 30 Jahre lang selbst auf der Straße und träumt heute davon, Obdachlosen ein Hotel mit integriertem Hospiz zu ermöglichen. Als seine Eltern starben, war er ein Teenager und wurde drogenabhängig. Schon als Kind hatte er eine Heimkarriere mit Gewalt und Missbrauch erlebt. In SWR1 Leute hat er seine Geschichte erzählt.
Ich kam dann in Kinderheim bei Nonnen zum Beispiel in Waldhörn, wo Nonnen uns mit Gewalt überhäuften, Essensentzug und alles und auch sadistische Quälereien begangen, also quasi den Glauben an Gott uns mit Gewalt eintrichtern zu versuchten. Dann kam ich in ein Landesjugendheim Schloss Studensee bei Karlsruhe. Dort haben die Erzieher die Jungs sexuell jeden Tag missbraucht. Und ich wurde da auch mal, weil ich mich gewehrt habe, in einen Bunker gesperrt. Und dann hat man auch das Jugendamt versucht, mich später finanziell ruhig zu stellen, damit ich da nichts sage. Und
es wurde ja auch immer wieder die Polizei eingeschaltet. Mhm. Sie haben sich ja auch gewehrt. Mhm. Dennoch wurde es unterm Deckel gehalten, sagen Sie. Ja. Warum?
Ich gehe mal davon aus, die zweite Erzieher, die uns damals sexuell missbrauchten oder bei mir es versuchten, wo ich ja mich mit Gewalt dagegen gewehrt habe, waren selbst im Ort, in Graben-Neudorf, wohl also angesehene Bürger. Sie waren parteipolitisch engagiert, sie waren im Ort angesehen und so. Und klar, dass die dann im Kinderheim dann ihre Sau rauslösen. Ne? Und ich möchte nicht wissen, was die zu Hause mit ihren Kindern angestellt haben oder mit Kindern aus dem Ort. Wissen Sie, wer in einer Einrichtung männliche Jugendliche zwischen 14 und aufwärts sexuell missbraucht? Der begeht das auch zu Hause oder anderswo. Und die sind nur geschützt worden, weil sie im Ort selbst hoch angesehene, politisch engagierte, sportlich engagierte Bürger waren.
Ja, da höre ich raus, es bräuchte dringend auch da eine Aufklärung. Zurück zu Ihrer Familiengeschichte. Sie sagten, Ihre Eltern konnten sich nicht um Sie kümmern, auch wenn Sie es wollten. Was haben Ihre Eltern erlebt?
Also bei meinen Eltern war es so, beide sind KZ-Überlebende. Mein Vater ist halb Sindhi, kam zuletzt nach KZ Mauthausen. Und hat sich dem allem verweigert. Er hat mir mal gesagt, er hatte zivilen Ungehorsam geleistet. Also alles, was Unrecht war, dagegen hat er sich gestellt. Meine Mutter kam aus Polen, sie war polnische Jüdin und war zuletzt in KZ Ravensbrück. Sie wurde dort von der Gestapo eingewiesen, nachdem sie dort im Widerstand war, zur Vollstreckung der Todesstrafe. Und all diese Erlebnisse von Flucht und vor den Nazis und so weiter, das hat denen auch zugesetzt. Und ich habe meine Eltern erlebt, ja, als Wrack. Und ich habe als Kind all die Erzählungen von meinen Eltern mitbekommen, was sie so erfahren haben, allerdings immer im Alkoholrausch meiner Eltern, die versuchten, diese ganzen Erinnerungen wegzudrängen. Und das waren so heftige Sachen, die ich da erfahren habe, dass ich daraus so den Willen gewonnen habe, mich gegen alles zu stellen, was Unrecht ist.
Und Sie wollten auch immer wieder zurück zu Ihren Eltern, auch wenn Sie im Heim waren. Die Geborgenheit und Sicherheit, die ein Kind braucht, haben Sie die von Ihren Eltern dann erfahren können? Vermutlich doch nicht.
Nee, also meine Eltern, ich will mal so sagen, sie waren... Ich will es mal ganz brutal beschreiben. Meine Eltern waren liebevoll zu mir und anständig. Aber das war irgendwie so, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Menschen vor sich, die absolut lebhaft sind, lebendig sind, aber innerlich tot, kalt. Sie waren einfach tot.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Nach mehr als 5 Jahren ging der NSU-Prozess am Oberlandesgericht München am Mittwoch zu Ende. Beate Zschäpe wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In Leute waren am Freitag die SWR-Journalisten Jana Lange und Holger Schmidt bei Wolfgang Heim zu Gast. Sie haben den Prozess über die Jahre verfolgt und sagten zum Urteil gegen André Emminger, der den NSU von 1998 bis 2011 unterstützt hat, zu 2,6 Jahren Haft verurteilt wurde und von der Beihilfe des versuchten Mordes freigesprochen wurde.
Im Zweifel für den Angeklagten, würde ich in dem Fall sagen. Also es konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er von den Taten wirklich wusste. Er hat viele Hilfsdienste geleistet. Er hat zum Beispiel einen Wohnwagen angemietet, mit dem dann die beiden Uwes einen Sprengstoffanschlag in Köln begangen haben. Aber das Gericht konnte ihm eben nicht nachweisen, dass er vorher wusste, was die beiden machen werden. Und das ist juristisch richtig, würde ich sagen, aber moralisch natürlich schwierig.
Aber wenn es tatsächlich so ist, wie Jana gerade geschildert hat, warum hat das Gericht ihn dann kurz zuvor noch in Untersuchungshaft genommen?
Das ist eine spannende Frage, aber es ist exakt, wie sie Jana beschrieben hat. Das Wohnmobil ist von Emminger gemietet worden und das hat der Senat auch zum Anlass genommen, ihn wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu verurteilen. Aber das wäre möglicherweise noch viel mehr gewesen, dieses Anmieten, wenn Emminger auch wusste, dass mit diesem Mieten zusammen eben auch verbunden war, dass da Mordanschläge passieren würden. Und da hat das Gericht gesagt, das können wir eben nicht nachweisen. Gemietet hatte er, keine Frage. Aber was wusste er darüber? Und zuvor bei dem Haftbefehl kann man jetzt sehr drüber spekulieren, ob der Senat sich tatsächlich erst in den letzten Wochen diese Meinung gebildet hat. Die Bundesanwaltschaft hat ja gesagt, 12 Jahre Haft für Emminger, das ist das, was wir für richtig halten, eben weil es so gravierend war. Und dass er in Untersuchungshaft jetzt kam, die letzten Monate, ist für viele Angehörige der letzte Trost, der da bleibt. Aber das Gericht sagt eben, dauerhaft bestrafen geht dafür nicht. Wir sehen es nicht als erwiesen an.
Und dass er nach wie vor beinharter Neonazi ist mit der berühmten Tätowierung, stirb, Jude stirbt, wirkt nicht strafverschärfend.
Das hat erstmal mit der eigentlichen Tat und der Frage, was kann man über seine Gesinnung in dem Mietvorgang nicht sagen. Aber was wir da erlebt haben, das ist so grässlich, das kann man sich grässlicher nicht vorstellen. Er hat 5 Jahre da gesessen, keinen Ton gesagt, immer wieder durch seine Kleidung auch provoziert. Der hat T-Shirts angehabt, zum Beispiel mit Aussagen wie Brüder schweigen bis in den Tod, wenn Szenezeugen kamen, also auch um zu demonstrieren, haltet ja eure Klappe, wenn ihr herkommt. Der ganze Körper voll tätowiert, eine Wampe, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eine Wampe. Wir haben sie gesehen auf Bildern im Prozess, die an die Wand geworfen wurden, wie er nackt fotografiert worden ist, voller grässlicher Fratzen und schlimmer Slogans.
Also
und
der ganze Körper, entschuldige, also ein einziges Symbol des Hasses. Und daran hat sich nichts geändert.
Sein Anwalt sagt, mein Mandant ist Nationalsozialist und weiter sagen wir nichts. Ja gut, in Ordnung, da weiß man, woran man ist.
Ausweis eines funktionierenden Rechtsstaates, wenn all dies so Schlimmes ist, dann im Urteil keine Rolle spielt? Fragezeichen?
Ja, Ausrufezeichen. Und ich liebe diesen Staat dafür, dass er dieser Rechtsstaat ist und trotzdem tief in mir drin tut mir das weh.
War auch besonders bitter natürlich für die Angehörigen, zumal als der Haftbefehl aufgehoben wurde, es Applaus gab im Gerichtssaal von seinen Unterstützern. Und das so wirklich so quasi in der letzten Stunde dieses Prozesses nach 5 Jahren, das hat wirklich einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
437 Verhandlungstage in mehr als 5 Jahren kosten von mindestens 26 Millionen Euro. Der NSU-Prozess ging am Mittwoch zu Ende. Der Verhandlungsstoff eine über 12 Jahre währende Terrorserie mit 10 Toten. Lebenslängliche Haft für Beate Zschäpe. In SWR1 Leute haben die SWR-Journalisten Jana Lange und Holger Schmidt am Freitag bei Wolfgang Heim ein Fazit gezogen.
Also für unseren Rechtsstaat hat es sich gelohnt und war es wichtig, dass es diesen Prozess gab, gerade
unabhängig von der Länge des Prozesses und unabhängig auch von den Kosten des Prozesses.
Absolut.
Und wir müssen über diesen Geldbetrag reden. Die Kosten, die tatsächlich real angefallen sind, sind ja die, die tatsächlich für die einzelnen Verhandlungstage, zum Beispiel dadurch, dass Anwälte dahin gereist sind, entstanden sind. Die Richter, die Bundesanwälte, die Polizeiermittler, all diese Menschen gibt es ja ohnehin in unserem Rechtssystem. Diese Kosten darf man seriöserweise eigentlich gar nicht rechnen. EDA-Kosten sagt man ja auch dazu. Und wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, wir machen Strafprozesse nach Opportunität, was sie kosten, dann ist der Rechtsstaat vorbei.
War es eurer Einschätzung nach ein in jedem Fall fairer und rechtsstaatlich korrekter Prozess?
Ja, Also die Fairness gegenüber dem einen ist dann manchmal trotzdem auch zu Lasten des anderen. Wenn man für die Angeklagten verschiedene Dinge, auch Beweisanträge zulässt, Sachen diskutiert, kann das für die Opfer unfair sein, weil es ihnen wehtut. Wenn man den Opfern Gelegenheit gibt, etwas zu thematisieren, kann das trotzdem für die Angeklagten hart sein, weil es eben ein weiterer Prozesstag ist. Also allen gerecht werden wird man im Strafprozess ohnehin nie. Das gehört letztlich auch dazu.
Werden wir jemals die komplette Wahrheit erfahren?
Nein, das werden wir nicht. Das halte ich für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass es die komplette Wahrheit gibt.
Sehe ich genauso. Aber Achtung nochmal, es ist ein Strafprozess. Es geht um eine faire Strafe für die Angeklagten. Es ist eben keine Wahrheitskommission. Und auch der Strafprozess hat auch nicht den Anspruch, letztlich auch die Fragen der Opfer zu beantworten, sondern dann aber auch für die Opfer eine gerechte Strafe für die Angeklagten zu finden. Und das ist hier weitgehend gelungen. Ich habe es ja schon gesagt, das Urteil gegen André Emminger macht mich persönlich unglücklich, aber unterm Strich ist das ein gutes Verfahren gewesen.
Emminger ist frei. Wohlleben kommt, wenn dieses Urteil Bestand hat, demnächst frei. Was werden die in Zukunft machen?
Ich denke, auf so eine Art Lesereise gehen. Es sind beide überzeugte Nationalsozialisten. Sie werden das jetzt nicht ändern. Sie werden sich möglicherweise in der Szene auch feiern lassen dafür.
Die Ängste der Angehörigen, über die haben wir ansatzweise zumindest gesprochen, haben die berechtigterweise Angst vor einem neuen NSU-Terror, egal unter welchem Namen der dann daherkommen mag?
Schwer zu sagen, ich kann die Ängste aber nachvollziehen, gerade weil die Angehörigen davon ausgehen, dass da eben noch mehr Leute dahinter stecken. Und diese Angst hatten sie übrigens all die Jahre, weil sie davon ausgegangen sind, dass diese Leute noch frei sind.
Ein bisschen die Frage, was ist neuer NSU? Also vor rechtem Terrorismus Angst haben, das müssen wir hier alle in diesem Land. Diese Gefahr ist alles andere als erledigt. Aber nicht im Sinne von einem Nachfolgen von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, sondern gleich ideologisch gesinnter anderer rechter Terror. Davor habe ich persönlich auch Sorgen.
Ob für Zusammenstöße mit anderen Kunden im Supermarkt, für Spiele wie Schere, Stein, Papier oder sogar fürs Tanzen, für alles gibt es ein mathematisches Modell, sagt Alfio Borsi. Der Italiener ist Mathematikprofessor an der Universität in Würzburg und ist Experte für wissenschaftliches Rechnen. In SWNs Leute hat Alfio Borsi das so definiert.
Normalerweise wird das gesehen als ein sehr anwendbarer Teil der Mathematik, also mit numerischer Simulation, mit Computer und so. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Das heißt, zwischen Theorie, reine Theorie von neuen Strukturen und Experimenten im Labor gibt es heute die Möglichkeit, dass man mit Computer die Realität virtuell untersucht. Und diese dritte Säule der Erkenntnis ist, was für mich wissenschaftliches Rechnen. Ja.
Also Sie bringen Wissenschaft und Forschung zusammen. Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo Sie das beim anwendungsorientierten, beim wissenschaftlichen Rechnen gemacht haben, was vielleicht auch in unserem Alltag dann vorkommt?
Oh ja. Also zum Beispiel Wein wäre ein ganz gutes Beispiel, weil Wein trinken wir jeden Tag und ich bin in Würzburg, eine Weinregion. Und da war das Projekt war so, wie man am besten Wein produzieren kann mit weniger Verwendung von Energie, weil die Gärung vom Wein wird geregelt oder wird gesteuert durch Kühlungssysteme. Da war für das Ministerium sehr interessant, weil da haben wir versprochen, dass wir sehr große Spannen Energie haben.
Das heißt, Sie haben sich beim Weinchen was ausgedacht? Ach, was könnten wir denn mal machen? Was interessiert
und
uns?
Und da war sofort die Idee, ja, wir können ein Optimierungsproblem machen, einen Steuerungsmechanismus, der zum Beispiel uns erlaubt, sehr gute trockene Weine, also keine Restzucker, mit ganz weniger Verwendung von Energie zu erzeugen. Und das haben wir gemacht, ja.
Welches Ergebnis haben Sie denn dann bekommen? Wie viel weniger Energie wird jetzt dabei verwendet?
Ja, das so. Wir haben wirklich Wein produziert. Also in Bernkastel und Trier und Geisenheim haben wir viele Experimente gemacht, in LWG in Würzburg. Und da hatten wir bei einem Ersparnis von 40% Energie ähnliche Weine, also ganz gute Riesling oder Silvaner produziert.
Aber das heißt, das Kühlsystem haben Sie überall das gleiche verwendet, weil Sie in unterschiedliche Weinregionen gegangen sind?
Na eben, die Idee ist, dass man misst die Temperatur, weiß welche Hefe und man will einen Steuerungsmechanismus bauen, dass sich adaptiv auf diese Gärung läuft und so, dass am Ende weiß, wird kein Restzucker sein.
Das heißt, Sie konnten auch die Qualität des Weins verbessern?
Qualität würde ich nicht sagen, weil sonst die Winzer werden sehr böse auf mich sein. Aber wenn die Weintraube stimmt, dann diese neue Kühlungssteuerungsmechanismus wird einfach weniger Energie verbrauchen. Die Hefe wird nicht strapaziert und da sollte ein besserer Geschmack kommen.
Es braucht ja auch immer Fördermittel, wenn man solche Ideen hat.
Ja,
wie sind Sie da vorgegangen?
Wir sind sehr angewiesen am Steuermittel. Damals haben wir einen Antrag am BMBF gemacht, Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung, und da haben sie großzügig das unterstützt. Also 3 Universitäten, 3 Promotionsstudenten und sehr viel Unterstützung auch für Workshops und so. Das war sehr interessant, ja.
Egal ob Adam Riese, Archimedes oder Pythagoras, über die großen Mathematiker gibt's Geschichten, mit denen Alfio Borsi die Leidenschaft für Mathematik wecken will. Der italienische Mathematikprofessor leitet seit 7 Jahren den Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Würzburg und er hat eine kleine Geschichte der Mathematik geschrieben, in der er offenbart, dass Pythagoras nicht nur Mathematiker und Boxer war.
Pythagoras ist, soweit sagen wir, dokumentiert der erste Vegetarier der Welt, weil das steht ganz genau geschrieben, dass er nur, also kein Fleisch gegessen hat. Und Boxer, er war in der Olympiade und hat gewonnen in der Olympiade, wenn er so um die 20 Jahre alt war. Der richtige Boxer, ja.
Und er war der Erfinder der Tonleiter. Auch das ist etwas, was wahrscheinlich den meisten nicht bekannt ist.
Pythagoras ist eine faszinierende Persönlichkeit. Wir haben leider zu wenige Dokumente über ihn, aber doch etwas haben wir. Und er wollte die Harmonie der Welt verstehen und erklären und hat gesehen, es gibt Zusammenhänge zum Beispiel zwischen Musik und Zahlenfolgen. Und das hat er alles untersucht, ja.
Dann schreiben Sie, Sie schreiben über einige Mathematiker dort. Ich nehme an, Archimedes liegt Ihnen besonders am Herzen. Er stammt nämlich aus Sizilien. Sie stammen auch aus Sizilien, aus Catania. Ja. Er war ein großer Erfinder. Vor allen Dingen hat er was erfunden?
Archimedes hat sehr viel gemacht. Das war ein richtiger Genie. Deswegen der Field Medal, die Nobelpreis, den Symbol ist Archimedes. Also Archimedes hat ganz praktische Sache, wie die Pumpe Schraubenpumpe.
Eine Schraubenpumpe,
oder Hebel, was wir Hebel nennen.
Also für die Landwirtschaft war er da ganz hilfreich.
Ja, mit Hebel konnten sie riesige Steine, sogar ein Schiff aufheben. Aber ganz abstrakte Mathematik. Er war der Erste, der die Volumen von einer Kugel berechnet hat und Sache gemacht, die dann 2000 Jahre später wieder erfunden sind. Ja.
In Alexandria war ein Mathematiker zu finden, der dann den ersten Computer erfunden hat.
Ja, Eratosthenes. Ja. Das war gleichzeitig wie Archimedes. Eigentlich waren sie in Briefkontakt, Archimedes hat immer Herausforderungen geschickt. Kannst du das rechnen? Und Eratosthenes wollte Maschinen konstruieren, die gewisse Zahlenfolgen erzeugen.
Und das 275 vor Christus, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, das ist, also damals war die, sagen wir, die Kultur, die Suche nach Neues und die Mathematik so sprudelnd, dass man dann 1000 Jahre warten musste, um das wieder zu erleben. Also das war eine schöne Zeit, ja.
Sie schreiben auch über Hypatia, eine der wenigen Mathematikerinnen.
Ja.
Die hat auch eine Art Minicomputer erfunden, hatte eine Schule für Mathematik und Philosophie.
Richtig, Hypatia war, sagen wir, die letzte Mathematikerin der hellenistischen Zeit und sie war Leiterin von einer akademischen Schule, einer Plato-Schule in Alexandrien und hat Maschinen gebaut oder Messgeräte. Sie hat Astrolabium verbessert und Bücher geschrieben. Es war eine sehr starke Persönlichkeit, ja.
Es wirkt ein wenig, als hätten Sie als Mathematiker auch gleichzeitig die Aufgabe eines Historikers übernommen.
Ah nein, ich bin kein Historiker, aber es gefällt mir, über historische Sachen zu erfahren. Und mit unserer Vergangenheit verstehen wir besser unsere Gegenwart. Also man muss schon lesen, was passiert ist, ja.
Sagt Alfio Borsi.
Eines gehört. SWR 1.